Ja, da ist in einer Nacht sind neben unserem Boot auf einmal Delfine aufgetaucht und sind um unser Boot rumgeschwommen. Haben uns dann eben klar gemacht, so hey, wir sind jetzt die zwei Letzten hier und von uns darf keiner mehr abspringen. Und wir mussten uns einfach ganz sicher sein, dass wir das beide noch wollen. Und das war so eine Situation, da schießt einem natürlich der Puls in die Höhe. Aber ganz schnell merkt man auch, okay, das bringt alles nichts. Wir sind hier alleine, es ist mitten in der Nacht. Wir müssen uns jetzt selbst hier irgendwie befreien von dem Riff. Und dann muss man halt klar denken und sich überlegen, was machen wir jetzt, okay. Sind da eben gerade durch sehr, ja, durch Gewässer gefahren mit sehr vielen Untiefen und kleinen Inseln. Und mir ist das passiert, was eben nicht passieren darf. Ich bin während meiner Wache einfach...
Vincent, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Ja, hallo. Freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich auch, ein bisschen mit dir zu quatschen.
Ich habe so viele Fragen. Ich habe gestern und heute dein Buch gelesen und ich konnte es nicht weglegen. Also für mich auf jeden Fall jetzt schon als eines der besten Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe, sehr, sehr fesselnd geschrieben. Also schon mal Kompliment dazu. Meine größte Frage ist, wenn man in Bad Tölz aufwächst, mitten in den Bergen, wie kommt man darauf, die Welt zu umsegeln, wenn das größte Gewässer der Chiemsee in der Nähe ist?
Bei mir sogar gar nicht der Chiemsee, eher so der Starnberger See und oder der Walchensee, das sind so die Seen, die bei uns drumherum sind. Ja, erstmal vielen Dank, freut mich total, dass du das Buch natürlich gelesen hast und dass es dir auch gefallen hat. Ja, wir waren damals tatsächlich einfach nur eine Freundesgruppe und wir haben uns überlegt, hey, wir wollen irgendwie um die Welt reisen, wir wollen eine große Reise machen. Wir hatten auch immer in Sommerferien schon irgendwie kleinere Touren gemacht mit dem Fahrrad und hatten irgendwie den großen Traum, nach der Schule ein großes Abenteuer zu erleben. Und schnell stand eigentlich fest, dass wir eine Weltreise machen wollen. Also wir wollen wirklich irgendwie einen großen Teil der Welt sehen. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach einem coolen Fortbewegungsmittel. Wir wollten nicht fliegen, das haben wir eigentlich von Anfang an irgendwie ausgeschlossen. Wir wollten irgendwas machen, was uns herausfordert, irgendwas, ja, was auch ein langsameres Reisen ermöglicht. Und haben auch wieder ans Fahrrad gedacht, haben dran gedacht, vielleicht irgendwie einen alten Unimog zu kaufen. Aber sind dann letztendlich beim Segelboot rausgekommen, weil wir einfach ein bisschen recherchiert haben und herausgefunden haben, hey, man kann mit einem Segelboot reisen, man kann auf einem Segelboot leben. Und ja, so entstand die Idee, obwohl wir eigentlich absolut gar keine Erfahrung mit dem Segeln hatten oder allgemein mit dem Wasser irgendwie nichts zu tun hatten.
Das finde ich so spannend. Ich habe keine Ahnung, was ist ja eine Idee entstanden. Ihr habt wirklich viel gemacht, hast du ja gesagt. Ihr habt die Fahrradtouren gemacht durch Deutschland. In Norwegen wart ihr unterwegs gewesen. Ihr seid alle gemeinsam aufgewachsen, eine Clique gewesen und habt euch dann auf dieses... ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ins kalte Wasser seid ihr ja gesprungen. Ihr habt euch ein Boot gekauft, euer erstes, das lag auf Fehmarn. Das, was man halt in dem Buch und zwischen den Zeilen so liest, ist ja auch diese einerseits diese Euphorie, aber andererseits auch so ein bisschen dieses, wir wissen ja eigentlich auch gar nichts, was wir machen. Wie alt seid ihr gewesen zu dem Moment, als ihr euer erstes Boot gekauft habt? Da waren manche von euch noch keine 18, oder?
Genau, das war ich eigentlich nur, glaube ich, der da noch nicht, beziehungsweise am Anfang waren wir auch noch zu fünf. Der Henrik war da auch noch dabei, der ist aber nach wenigen Tagen auf See schon abgesprungen. Drum rede ich immer von uns Vieren, so als Kerncrew am Anfang. Genau, ich war 17 damals noch. Ich bin gerade frisch 18 geworden, als wir dann gestartet sind. Und ja, wir haben einfach dann echt so ziemlich im Blindflug erstmal, weil wir einfach nicht viel Ahnung hatten, das Internet durchsucht nach Booten, nach Schiffen, die ungefähr halt diese Größe haben, die man so braucht. Und wir haben halt einfach viel recherchiert. Was braucht man denn, um auf Langfahrt gehen zu können? Für uns war dann relativ schnell klar, wir wollen irgendwie ein sehr sicheres Boot. Und darum hat uns die Eira auch angelacht, weil es eben so ein Stahl, eine Stahl-Catch, also ein Zweimaster aus Stahl ist und das halt schon irgendwie ein solides Material ist. Und genau, wir sind dann eigentlich auch, als wir die Eira entdeckt haben, da alle zusammen, haben wir uns einen Mietwagen geholt und sind einmal nach Fehmarn hochgefahren und haben uns das Schiff angeschaut und haben dann auch relativ schnell dort, ja, wie sagt man, haben das Ding fix gemacht, haben das Ding gekauft, obwohl wir noch gar nicht so eine genaue Planung von der Reise hatten. Wir wussten zwar schon, wir wollen um die Welt reisen, wir wollen eine volle Weltumsegelung machen, aber wir wussten immer noch nicht so richtig viel über das Segeln selbst, aber wir wussten auch, wenn wir jetzt ein Boot kaufen, dann sind wir alle committed, dann müssen wir quasi, und genau das wollten wir zu dem Zeitpunkt auch noch, und es war quasi das unser Abschlussjahr eigentlich, da waren die Abi-Prüfungen noch nicht geschrieben, aber wir haben uns schon ein Boot gekauft und hatten quasi schon einen fixen Plan für danach.
Ja, also spannend. Man muss jetzt auch dazu wissen, das Ganze muss ja auch finanziert werden. Darüber sprechen wir vielleicht später auch nochmal, wie man euch da unterstützt hat und wie das funktioniert hat. Ganz Fun Fact für alle, die zuhören. Also ihr habt zu fünft offiziell angefangen, die Reise. Ihr habt die nur zu zweit beendet. Und was in dieser Zeit passiert ist und was mit den anderen drei passiert ist, das werden wir jetzt so in der nächsten Stunde so ein bisschen aufklären, damit auch alle schön dranbleiben.
Ja.
Spannend finde ich auch. Ja, viel passiert. Spannend finde ich auch zum Beispiel, dass du gerade erst einen Führerschein gemacht hast und bis zu deiner ersten richtigen langen Fahrt, Autofahrt, hast du mehr Segelerfahrung als Autoerfahrung gehabt, oder?
Das stimmt, ja. Das erste Mal so richtig im Auto saß ich dann in Marokko, als wir dort irgendwie für eine Woche ein Auto gemietet haben. Und das war auf jeden Fall auch abenteuerlich. Dann in Marrakesch, glaube ich, war sogar meine erste Fahrt und da sich durch den Verkehr zu wühlen. Ging aber trotzdem. Aber ja, genau, da waren wir schon ein paar Wochen oder Monate sogar auf See.
Ja, es ist so krass, was ihr alles in dieser Zeit erlebt habt. Ich meine, wenn man sowas an, also ihr seid, ich muss mal so ganz an den Anfang, ne? Also ihr seid 17, ihr habt Bock auf dieses krasse Abenteuer, ihr findet einen Weg, dieses Abenteuer zu finanzieren, was ja auch nochmal eine sehr, sehr spannende Sache ist. Aber ihr habt ja auch alle ein Elternhaus. Und die haben ja schon so das ein oder andere mitgemacht, was ihr ja schon angesprochen habt, ne? Eure Wanderungen durch Deutschland, eure Radtouren durch Norwegen. Da wart ihr ja auch noch nicht volljährig. Also die wissen ja schon so, wie ihr drauf seid. Ihr seid ja auch deren Kinder. Nichtsdestotrotz ist das ja eine bisschen größere Nummer. Und ihr wart lange, lange unterwegs. Erinnerst du dich noch an den Moment, als ihr das so, nachdem ihr das so in der Clique besprochen habt und entschieden habt, euren Eltern und den Mitmenschen erklärt habt?
Also es gibt da eigentlich einen ganz klaren Moment, wo wir das erste Mal so in die Welt rausposaunt haben. Und zwar haben wir ein Jahr, nachdem wir durch Norwegen, wie du schon gesagt hast, geradelt sind, das war 2016 in den Sommerferien darauf sind wir mal mit dem Kajak auch ziemlich wilde Aktionen in Spanien, so ein paar Flüsse runtergefahren. Und davon haben wir auch einen kleinen Film gemacht und durften den dann zeigen in so einer lokalen Kinopremiere. Da waren ganz viele Freunde und Family und ja, halt einfach Bekannte aus Bad Tölz eben vor Ort. Und da haben wir am Ende dann, als wir auf die Bühne gegangen sind, nachdem wir unseren Film gezeigt haben, haben wir dann gesagt, so, und als nächstes segeln wir um die Welt. Und ich erinnere mich an ein großes Gelächter, dass halt erstmal alle, da stehen jetzt irgendwie vier Jungs und sind 3 Wochen mit dem Kajak durch Spanien gefahren und als nächstes segeln wir um die Welt, alles klar. Aber unsere Eltern haben dann schon relativ schnell gecheckt, dass wir das ernst meinen, weil wir ja uns halt einfach irgendwie mehr Wissen angeeignet haben und dieses Thema auch einfach blieb. Also ja, wir haben da mehr und mehr Arbeit reingesteckt. Wir haben dann auf einmal nach Booten gesucht. Dann hieß es auf einmal, ja, wir fahren jetzt mal nach Norddeutschland und schauen uns ein Boot an. Und so richtig ernst genommen haben sie es, glaube ich, dann, als wir das mit der Aira relativ fix gemacht haben oder als es dann wirklich hieß, okay, wir wollen das Boot kaufen. Und dann haben wir uns alle mal zusammengesetzt in der ganzen Runde mit allen Eltern und mit uns Jungs und haben sie dann aber schon irgendwie überzeugen können, dass wir, obwohl wir vielleicht ein bisschen naiv an die Sache rangehen, doch irgendwie auch das ernst nehmen und auch irgendwie wissen, was auf uns zukommt und dass wir das Ganze finanzieren müssen, dass wir das Ganze auch planen müssen auf eine gewisse Weise. Und ja, im Endeffekt waren wir dann auch irgendwie der Überzahl. Also wir waren halt 4 Jungs, die alle diesen Traum hatten und ja, da konnten sie dann auch gar nicht mehr so viele Einsprüche gegen haben. Und andererseits muss ich auch sagen, dass meine Eltern zum Beispiel das von Anfang an auch cool fanden. Also ich bin auch aus einer Familie, wo selbst viel gereist wurde, wo mir das auch immer nahegelegt wurde, dass das was Tolles ist, irgendwie die Welt zu sehen und ja, seinen Horizont zu erweitern, wie man so sagt. Von dem her war da schon viel Sorgen dabei natürlich, aber auch auf jeden Fall auch eine Begeisterung, ja, würde ich schon sagen.
Kam kein Kommentar wie, kannst du nicht einfach mit dem Rucksack nach Australien gehen?
Nee.
Das, okay, gut.
Zum Glück nicht. Oder ja, eher, da hatte ich aber auch eine ganz starke Abneigung tatsächlich gegen dieses, ist ja ein cooles Land und ich war noch nie in Australien, aber ich glaube, es ist ziemlich schön zu bereisen. Und ja, hat voll seine Daseinsberechtigung. Für mich war das immer so, das will ich absolut nicht machen. Auf keinen Fall will ich irgendwie das typische Work and Travel machen in Australien, wie es halt jeder macht.
Ja, ihr habt dann eine Möglichkeit gefunden, wie ihr so ein Boot kaufen könnt. Ne? Ich glaube, 45 Fuß, ein Stahl ich glaube 35.000 Euro hat es, glaube ich, irgendwie gekostet gehabt.
38.000, ja.
30 auf Fehmarn. Und jetzt ohne zu krass ins Detail zu gehen, weil unsere Zeit ist natürlich limitiert und dafür ist auch das Buch da, habt ihr es geschafft, dieses Boot fertig zu machen? Und ich finde total krass, zum Thema Finanzierung und so weiter, auch wie solidarisch ihr das gemacht habt, wie aufgeteilt ihr das habt. Ein Teil der Truppe ist schon mal losgefahren, hat das Boot hergerichtet und der andere Teil der Truppe ist zu Hause geblieben und hat gearbeitet, damit das halt alle, damit die, also die einen bringen das Geld rein, die anderen geben es aus. Und ihr habt einfach so einen Topf gehabt, in dem ihr einfach alles geworfen habt, um euch diesen Traum zu verwirklichen.
Ja, genau. Wir haben von Anfang an beschlossen, dass wir ab dem Moment, wo diese Reise quasi startet, und das startet ja quasi schon mit dem Bootskauf und dann der Restaurierung, haben wir quasi kein eigenes Geld mehr, sondern wir schmeißen alles, was wir haben, in einen Topf und leben dann quasi aus einem Haushalt heraus. Und genau, wir haben dann so eine Arbeitsteilung gemacht, dass eben Tim und Michi sind hochgezogen zum Boot und Tom und ich waren noch in der Heimat, haben dort Vollzeit gearbeitet und haben eben Geld verdient und wir hatten natürlich auch alle so ein bisschen Erspartes und das war aber auch unterschiedlich, also der eine hatte ein bisschen mehr als der andere und das war aber auch egal. Wir haben einfach alles in einen Topf geworfen, haben gesagt, jetzt ist quasi Moment Null und ab jetzt leben wir einfach von diesem gemeinsamen Geld und ja.
Das ist cool und das ist total solidarisch und halt eben die Gruppe, ne, also für das Gruppengefühl. Wie sind denn da so die Regeln gewesen? Ich habe ja schon einmal gesagt am Anfang, ihr seid zu fünft gestartet, zwei waren es am Ende. Was passiert denn dann in solchen Momenten? Nummer eins, ich glaube, Henrik ist es gewesen, der hat euch, glaube ich, noch in Deutschland verlassen, ne? Er hat quasi auf der Norderney, glaube ich,
ja, genau,
gesagt, das ist ihm einfach alles irgendwie too much. Wie geht man denn dann damit um?
Da haben wir tatsächlich, der hat wieder was zurückbekommen von dem, was er eingezahlt hat, obwohl wir eigentlich von Anfang an so festgelegt haben, ab dem Moment, wo wir einzahlen, ist das Geld fix, weil wir eben genau das auch so verhindern wollten, dass man dann über sowas nochmal diskutieren muss. Am Ende waren wir aber einfach Kumpels und haben gesagt, ja klar, du bist jetzt nach 5 Tagen, hast du gemerkt, du hast keine Lust drauf. Klar kriegst du wieder was von deinem Geld zurück. Ich glaube, es war aber trotzdem nicht alles. So, das ging auch einfach gar nicht mehr. Aber da haben wir dann eine Lösung gefunden. Und ja, sonst, das hat halt vieles erleichtert, oder? Also wenn man dann jeder sein eigenes Konto hat und man muss jedes Mal irgendwie entscheiden, wer zahlt jetzt was und sowas, macht vieles schwieriger. Und von den Ausgaben, die meisten Ausgaben, die wir am Anfang hatten, oder was heißt am Anfang, im ersten Jahr, würde ich sagen, waren wir echt low budget unterwegs. Oder wir waren die ganze Reise lang low budget unterwegs, aber es wurde dann schon leichter mit der Zeit und irgendwann konnten wir uns auch mal irgendwie Luxusgüter wie so ein Tauchschein irgendwie ermöglichen. Und am Anfang war es aber schon einfach Basic Needs. Also wir haben Essen gekauft, wir haben einen Hafen bezahlt, wenn wir in den Hafen mussten und wir haben Ersatzteile gekauft und sonst war da auch nicht viel mehr. Wir haben mal ein Bierchen getrunken, aber das war auch am Anfang echt eher eine Seltenheit, weil wir schon sehr aufs Geld schauen mussten und schauen mussten, dass wir so lang wie möglich mit unserem Ersparten oder mit ja, unserer Anfangskasse quasi weit kommen.
Für wie lange war diese Anfangskasse geplant?
Wir hatten das so angelegt für ungefähr ein Jahr. Wir hatten gesagt, quasi nach einem Jahr müssen wir uns irgendwie tragen können und haben ja von Anfang an schon angefangen, quasi das Ganze zu dokumentieren auf YouTube. Wir hatten auch davor schon einen Kanal, wo wir eben diese Fahrradreisen und andere kleine Trips schon mal geteilt hatten. Wir hatten auch schon 1000 Abonnenten, glaube ich, als wir gestartet sind. Und ja, haben uns dann eben so das Ziel gesetzt, hey, wenn das Geld aufgebraucht ist, dann müssen wir uns quasi über YouTube und Social Media tragen. Und das war auch ungefähr so. Also man kann es gar nicht so genau sagen, weil natürlich dann langsam hatten wir ein bisschen Einkommen. Das waren am Anfang aber nur wenige 100 Euro. Und ja, man kann deshalb nicht so genau sagen, bis wann dieses Anfangsbudget gehalten hat. Aber es hat auf jeden Fall geklappt, dass wir uns dann mit der Zeit getragen haben, auch wenn es oft genug richtig knapp war und wir oft auch auf Null waren.
Das kann ich mir vorstellen. Ihr habt ordentliche Kosten gehabt, ne? Also Ihr habt auch ordentliche Probleme gehabt. Euer erstes Boot, kann man auch sagen, ist nicht das Boot gewesen, mit dem ihr wieder zurückgekommen seid. Das war halt eben auch so ein kleines Fass ohne Boden.
Ja.
Werbung.
Der neue Volvo EX60. Früher nannten wir es elektrisches Licht. Heute sagen wir einfach nur noch Licht. Früher nannten wir es elektrische Waschmaschine. Heute sagen wir einfach Waschmaschine. Also warum nennen wir es denn immer noch Elektroauto? Der neue Volvo EX60 hat eine Reichweite von bis zu 810 Kilometern und schnellem Aufladen. 10 Minuten an der Schnellladestation reichen aus, um bis zu 340 Kilometer fahren zu können. Der lädt so schnell, den Kaffee nehmen Sie einfach to go. Erleben Sie ein besonders angenehmes Fahrgefühl mit dem weltweit ersten multiadaptiven Sicherheitsgurt, der sich individuell anpasst. Und das ist noch nicht alles. Dank Over-the-Air-Updates wird der EX60 fortlaufend noch besser und überzeugt Sie immer wieder neu. Also lassen Sie uns endlich zum Elektroauto nur noch Auto sagen. Der neue Volvo EX60, jetzt bei Ihrem Volvo-Händler und auf volvocars.de. Entdecken Sie den neuen EX60 auf volvocars.de.
Das kann man, das drückt es eigentlich ganz gut aus. Allgemein kann man schon sagen, Schiffe sind einfach sehr anfällig, dass da ständig irgendwas kaputt ist. Das kenne ich jetzt nicht nur von uns, sondern das kenne ich von den ganzen anderen Seglern und Segelnden, die ich so getroffen habe auf der Reise. So ein Schiff ist einfach eine Dauerbaustelle, Salzwasser und Technik und Metall und so. Es verträgt sich einfach nicht gut, Elektronik. Da geht einfach ständig was kaputt und es sind natürlich auch enorme Kräfte, die einfach wirken auf so einem Schiff. Und ja, genau, die Allrad hat uns sehr viele Probleme gemacht und leider eben auch wirklich kostspielige Sachen. Wir haben in der Karibik zum Beispiel, auf Jamaika, hatten wir einen riesigen Motorschaden und es war auch nicht das erste Problem mit dem Motor, aber dort war das dann so gravierend, dass wir den Motor getauscht haben und wir haben uns dort einfach den nächstbesten beziehungsweise den einzigen Motor, den wir dort gefunden haben, gekauft, einen alten Yanmar 40 PS Motor, der schon irgendwie 5000 Stunden gelaufen ist, aber wir haben unserem Motor so wenig mehr vertraut, dass wir gesagt haben, hey, wir tauschen das Ding jetzt aus. Und ja, so ist viel Geld und viel Zeit irgendwie auch reingeflossen, um dieses Boot wortwörtlich über Wasser zu halten. Und das war schon anstrengend einerseits, weil uns auch oft so schöne Momente ein bisschen versaut wurden, weil wir wieder an irgendeiner Karibikinsel waren und irgendwas reparieren mussten und nicht so reisen konnten, wie wir es eigentlich wollten. Aber wir haben natürlich auch wahnsinnig viel gelernt in der Zeit. Also wir haben unser Schiff wahnsinnig gut kennengelernt und sehr viele Situationen auch einfach so annehmen müssen, wie sie eben kommen. Drum eine sehr lehrreiche Zeit mit der Eira, aber auch viele Probleme einfach, die wir da lösen mussten.
Ihr seid 5 Jahre unterwegs gewesen, so viel kann man ja jetzt schon mal sagen. Und du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt so wahnsinnig viel gelernt. Also du bist mit 17 noch, beziehungsweise du warst dann mit 18 an Bord gegangen. Du bist mit 23 wieder zurückgekommen, hast die Welt gesehen. Ihr habt einmal wirklich eine richtige Weltreise, alle Längen gerade habt ihr einmal durchquert und habt einmal den Äquator gekreuzt und wieder halt damals wieder
Äquator sogar, aber
genau.
Mindestens einmal. Ja.
Genau, mindestens einmal. Das ist ja der Begriff, also was eine Weltreise halt eben ausmacht. Und ihr habt so unglaublich viele, viele krasse, verrückte Dinge erlebt, gefährliche Dinge auch erlebt. Ne? Also nicht nur magische Naturphänomene, sondern halt eben auch wirklich viele gefährliche Dinge, viele gefährliche Situationen auf Ozeanüberquerungen, krasse Gewitter und Stürme erlebt und überlebt und halt auch verschiedene Unfälle gehabt. Ne? Was, und vor allem, also das Krasse ist, ohne Erfahrung. Also das ist ja das, du hast gerade, ne, der Walchensee, da kann man nicht wirklich krass drauf segeln. Deswegen meinte ich vorhin, so Chiemsee ist so das größte Gewässer, auf dem man wirklich so richtig segeln kann. Du kommst aus Bad Tölz, du lebst jetzt aktuell in Innsbruck, wenn ich richtig informiert bin. Also sehr weit entfernt vom Meer einfach, vom richtigen wilden Meer. Angefangen habt ihr auch auf der Ostsee, die kann auch wild sein, aber das ist jetzt schon eher so ein kleines Binnengewässer im Vergleich zu alledem, was ihr dann später erlebt habt. Was, und das ist jetzt diese tricky Frage, und damit darfst du jetzt 40 Minuten verbringen, die zu beantworten, was lehrt einem so eine 5-jährige Weltreise auf dem Boot ohne Erfahrung am Anfang?
Also erstmal zu diesem Erfahrungsding, wir haben halt Erfahrung gesammelt mit der Zeit. Das muss man sich so vorstellen, wir waren am Anfang deutlich vorsichtiger als oder auf den ersten Wochen deutlich vorsichtiger als nach einem halben Jahr. Und nach einem Jahr wussten wir schon deutlich mehr, was wir da tun und hatten schon tausende Seemeilen hinter uns und auch schon die unterschiedlichsten Situationen natürlich hinter uns und wussten deutlich mehr, was wir da machen. Ja, was lehrt einen das? Ist total schwierig, das immer so, finde ich, so selber zu sagen, was auch, also diese Reise hat ja auf jeden Fall was mit mir gemacht. Das da dabei immer so genau selbst zu sagen, ist gar nicht so leicht. Was ich im Buch einmal schreibe, was uns auf jeden Fall gelehrt hat, ist, wie sagt man das nochmal, das Sprichwort,
die Flinte nicht ins Korn werfen oder irgendwie?
Flinte nicht ins Korn zu werfen, ich glaube so.
Ja, irgendwie sowas.
Genau. Dass man halt einfach eine Situation, wenn sie auf einen zukommt, so annimmt, wie sie eben kommt. Und das haben wir einfach so oft gelernt, dass man eigentlich erwartet hat, wir kommen morgen an, nach einer langen Überfahrt zum Beispiel, und auf einmal geht irgendwas schief, auf einmal geht irgendwas Gravierendes kaputt, wir kommen nicht weiter oder wir müssen unser Ziel auf einmal komplett verändern. Und es verändert sich auf einmal auch diese ganze Perspektive, die wir jetzt haben. Es heißt auf einmal, okay, wir müssen jetzt schnell irgendwo in den nächstgelegenen sicheren Hafen segeln und dort schauen, wie wir Problem XY lösen können. Und das kann zum Beispiel ja einfach irgendein Schaden am Boot gewesen sein. Das können aber auch irgendwelche Wetter sein, was sich auf einmal verändert hat. Und man muss es halt so annehmen und das auch irgendwie, dass man in solchen Situationen auch immer wieder wächst und dass auch immer wieder dann hochkommt danach und dass irgendwie auch, ja, dass die schlechten Situationen auch die tollen Momente wieder ausmachen vielleicht. Dieses Auf und Ab auf jeden Fall hat man sehr gut kennengelernt und viele, viele Sachen, die wir erlebt haben, sind irgendwie so, sehe ich heute auch so ein bisschen als Metaphern fürs Leben oder kann man irgendwie davon ableiten.
Bei mir als Leser ist hängen geblieben, wie wahnsinnig cool, also Coolness ist so ein bisschen so das, also im übertriebenen Sinne oder in einer abgewandelten Form, aber ihr habt so wahnsinnig viel erlebt und wenn man so zwischen den Zeilen so vielleicht liest, ihr habt gelernt, mit krassen Situationen umzugehen, ohne in, so liest es sich, ohne zu krass in Panik zu verfallen. Also, dass ihr euch alle relativ schnell in gewissen Situationen sammeln konntet, nach einer Anfangshektik und euch auf das Wesentliche konzentrieren konnten. Es war jetzt nicht so, oh scheiße, jetzt passiert hier irgendwas, sondern so, okay, wie können wir das jetzt best und schnellstmöglich lösen? Und das ist so ein bisschen so das, was mir hängen geblieben ist, was ich ich bin jetzt ein bisschen älter als du, in dem Alter mit Sicherheit nicht konnte.
Ja, das ist eigentlich ein ganz, das ist eigentlich eine super, also ist genau das, was ich auch ein bisschen meine. Das wurde mit der Zeit auch immer besser. Also wir konnten das immer mehr oder schneller dann in diesen Modus switchen von, okay, jetzt einfach nur klar denken und rational bleiben und mal die Panik ein bisschen beiseite wischen. Das war am Anfang auf jeden Fall noch viel mehr, dass wir erstmal in so ein bisschen so einen Panikmodus verfallen sind, wenn irgendwas Unerwartetes passiert sind, weil wir halt einfach diese Situation noch nicht so richtig einschätzen konnten. Zum Beispiel, wir haben zu viel Segel hochgezogen und haben irgendwie nicht richtig eingeschätzt, dass eigentlich der Wind doch stärker ist, als wir anfangs dachten. Und aus solchen Situationen lernt man halt dann, dass man dann ein bisschen mehr mit Voraussicht rangeht. Aber eine Situation zum Beispiel, es war meiner Meinung nach mein größtes Versagen auf der ganzen Reise, so seglerisch, schreibe ich auch im Buch drüber. Das war in Indonesien, da bin ich eingeschlafen während meiner Nachtwache. Das, was nicht passieren darf, da hatten wir schon echt ein paar roughe Wochen hinter uns und wir waren einfach, das müsste ich jetzt weit ausholen, aber wir hatten ein bisschen Zeitstress, weil wir einen Termin hatten und sind da eben gerade durch sehr, ja, durch Gewässer gefahren mit sehr vielen Untiefen und kleinen Inseln und mir ist das passiert, was eben nicht passieren darf. Ich bin während meiner Wache einfach weggenickt für ein paar Minuten oder ein paar Minuten zu lang und bin aufgewacht im Moment, als wir auf einmal ja auf einen Riff aufgelaufen sind. Und Tim kam von unten hochgerannt und ja, wir hingen da auf einmal auf dem Riff. Und das war so eine Situation, da schießt einem natürlich der Puls in die Höhe, aber ganz schnell merkt man auch, okay, das bringt alles nichts. Wir sind hier alleine, es ist mitten in der Nacht. Wir müssen uns jetzt selbst hier irgendwie befreien von dem Riff. Und dann muss man halt klar denken und sich überlegen, was machen wir jetzt? Okay, ja, wir liegen irgendwie auf Grund, also der Kiel ist irgendwo eingeklemmt zwischen Korallen. Dann haben wir das Dinghy, also unser Beiboot, haben wir abgelassen, haben dann eine Fall, also die Leine, die vom Mast kommt, haben wir ans Dinghy befestigt, um das Boot quasi so ein bisschen zu kippen, um den Tiefgang ein bisschen weniger zu machen quasi. Und dann quasi mit Beihilfe von dem Beiboot und mit dem Motor haben wir uns da aus dieser Situation befreit und es hat geklappt und das Boot hat zum Glück auch keinen wirklichen Schaden genommen. Und wir sind da echt mit einem blauen Auge davon gekommen, aber ja, gerade in solchen Situationen ist es halt mega wichtig, einfach dann zu versuchen, einfach nur relativ nüchtern die Situation zu betrachten und zu überlegen, was kann man machen, um sich da jetzt rauszubefreien, weil das hätte auch unser Ende bedeuten können. Das hätte auch einfach ja, so enden können, dass wir unser Boot dort verloren hätten. Und solche Situationen gab es einfach viele.
Also nicht solche aber halt eben auch Momente, wo halt das Deck voller Blut war, weil Füße irgendwie aufgerissen worden sind und solche Geschichten. Da gibt es ja wirklich, oder ne, ich habe ganz kurz Umwetter, wo Blitze wirklich in eurer unmittelbarer Gegenwart halt einschlagen. Da macht sich Panik breit. In der Situation, die du gerade jetzt erwähnt hast, da habe ich mich gefragt, wie geht man da eigentlich zwischenmenschlich um? Also wie habt ihr, das ist ja immer so eine persönliche Geschichte, wie ist man eingestellt, wie ist mein Gegenüber eingestellt, wenn einer halt so ein Fuck-up halt hat, geht man dann mit Vorwürfen um? Wie seid ihr in dieser Situation damit umgegangen, mit diesem im Nachhinein, also nachdem ihr dann das Problem gelöst habt, wie seid ihr dann, ist das ein Thema gewesen?
Für mich war das ein Riesenthema, also für mich viel mehr als für Tim. Ich habe mir da selbst extreme Vorwürfe gemacht, zu Recht auch. Und für mich war das ganz schwierig, da erstmal irgendwie wieder auch ein Lächeln ins Gesicht zu bekommen in den nächsten Tagen. Wir waren da an einem der schönsten Orte der Welt, aber ich konnte es überhaupt nicht genießen und Tim in dem Sinne auch nicht, weil das einfach, ja, das hat schon, war schon ein großes Ding. Und auch für Tim, der hat natürlich auch in der Situation irgendwie Vertrauen in mich verloren, aber es war auch ganz schnell klar oder von Anfang an klar, dass das natürlich ein sehr leicht zu vermeidender Fehler in dem Sinne war. Es war einfach was nie passieren hätte dürfen und was aber was nie wieder passieren wird auch. Das war sofort klar, also das ist sehr leicht zu vermeiden auch. Normalerweise stellen wir uns immer so einen Timer alle 10 Minuten, wenn man irgendwie ja, wenn man irgendwie Zweifel hat, dass man jetzt halt vielleicht mal einnicken würde während der Nachtwache, weil man ein bisschen müde ist. In dieser Nacht habe ich das einfach nicht gemacht, was einfach dumm war. Aber ja, wir haben da dann schon viel drüber gesprochen einfach. Und es hat ein bisschen Zeit gedauert, bis sowohl ich da wieder Vertrauen in mich voll gewonnen habe oder bis ich mir das auch verziehen habe, irgendwie diesen Fehler. Und ja, Tim hat mir da nie Vorwürfe gemacht und wir haben da von Anfang an eigentlich uns dann schon ziemlich offen so drüber geredet, was das war und wie wir das beide wahrgenommen haben. Und ja, es hat auf jeden Fall eine Zeit gebraucht, bis das irgendwie nicht mehr so die ganze Zeit präsent in der Luft geschwoben ist. Aber ja, das haben wir dann auch wieder überwunden. Und da waren wir auch immer gut. Also Tim und ich haben sehr gut funktioniert miteinander, wenn es richtig drauf ankam. Und wir konnten uns immer aufeinander verlassen. Und da war eigentlich nie ein Zweifel da, dass wir als Team gut miteinander funktionieren. Und da musste auch keiner irgendwie eine Angst haben, dass der andere einem jetzt irgendwie einen Riesenvorwurf macht, wenn man mal einen Fehler macht. Fehler passieren, sind menschlich und das, muss man mit umgehen.
Das ist sehr, sehr lobenswert. Also das ist eine sehr, sehr tolle Eigenschaft.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das hat schon auch was verändert bei uns, dass damals Tom und Michi dann ausgestiegen sind. Also da sind wir jetzt noch gar nicht so gekommen zu dem Thema, aber Tom und Michi sind eben nach einem Jahr ungefähr beide relativ zeitgleich ausgestiegen, weil es für sie ja an der Stelle einfach nicht mehr der große Wunsch war, diese Reise weiterzuführen. Und damals mussten Tim und ich uns schon sehr klar versichern, dass wir uns halt aufeinander verlassen können, dass keiner von uns mehr abspringt, weil ja, bei zwei Leuten, da darf einfach keiner mehr abspringen. Und ich glaube, dass wir da so ein bisschen, ja, einfach ein extremes Commitment gegenübergebracht haben, dass wir uns einfach gesagt haben, hey, wir ziehen das von diesem Moment bis zum Ende durch. Wir machen das einfach. Und bis dahin werden wir auch ein funktionierendes Team bleiben, auch wenn wir uns mal streiten. Aber wir werden immer wieder zurückkommen zu einem guten Miteinander sein. Und das war irgendwie immer so ein stilles Agreement, glaube ich, oder gar nicht ein stilles Agreement, wir haben da auch drüber geredet, aber ich glaube, das hat damals viel gemacht, dass wir uns da so aufeinander committed haben.
Das Leben verändert sich ja später, so alle 5 bis 7 Jahre. Das heißt, also arbeitet an etwas oder man lebt einen Traum oder eine Idee oder arbeitet auf etwas hin und dieser Traum und diese Ideen, die können sich im Laufe des Lebens mehrmals verändern. Und in früher, also jetzt in dem Alter ja noch viel schneller, weil natürlich die Erfahrung noch nicht da ist und so weiter. Und das ist deine Freunde. Ist ja auch ganz normal. Man hat diese Idee, vielleicht ist es auch noch nicht mal die eigene Idee gewesen, sondern man ist halt irgendwie so ein bisschen mitgehangen und fand die Idee cool. Aber irgendwann verliert man ja auch die Passion. Es sind ja auch ein paar Dinge passiert, weshalb diese Dinge, also warum sie das Boot verlassen haben. Ne? Ich glaube, ihr habt einmal nicht leckgeschlagen, aber ihr habt einmal, ist Wasser ins Boot gekehrt, weshalb das Vertrauen in das neue Boot ja dann auch irgendwie so ein bisschen weg war. Und das bekommt ja auch so eine Eigendynamik. Mich interessiert es in dem Moment, als euch eure letzten zwei von euch fünf also verlassen haben, ne? Also die anderen zwei euch da irgendwie bei Panama? Nee, das war vor der Überquerung, oder?
Das war quasi, als wir von unserem alten Schiff zum neuen Schiff gewechselt sind und dann in Frankreich wieder aufgebrochen sind.
Ah, die zweite Atlantiküberquerung, genau.
Genau, und das war kurz vor der zweiten Atlantiküberquerung. Und ja, deine Frage.
Und da meine Frage, und das ist das, was ich mich beim Lesen so gefragt habe, ist, da wart ihr ungefähr ein Jahr unterwegs, ihr habt krasse Erlebnisse gehabt, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Dafür ist das Buch da, was ich wirklich, wirklich empfehlen kann, dass man sich das kauft und einfach mal so wirklich in Ruhe durchliest, weil das wirklich toll ist. Aber dann wart ihr noch zu zweit und du hast geschrieben, ihr zwei, ihr wart nicht die besten Freunde in dieser Clique und musstet euch jetzt dann mal so wirklich so ganz ernst mal so zusammensetzen und sagen, hey, wollen und können wir das? Und was mich da so interessiert hat, ist, Was habt ihr da ausgemacht? Wie lange war denn der Plan? Denn 5 Jahre Weltreise war doch nicht von Anfang an der Plan.
Nee. Also ganz anfangs war die Idee, dass wir 3 Jahre ungefähr brauchen werden für diese Weltumsegelung. Dann nach 1 Jahr hatten wir eben diesen Fall, dass wir das Schiff gewechselt haben und quasi ein neues Schiff übernommen haben in Südfrankreich. Heißt, wir haben auch diesen ganzen Sprung, den wir schon über den Atlantik gemacht haben, in die Karibik bis nach Panama mit dem ersten Schiff, sind wir wieder zurückgegangen und haben eigentlich unsere Weltumsegelung wieder neu angefangen nach 1 Jahr. Und da war dann schon klar, okay, es wird auf jeden Fall ein bisschen länger dauern. Und als dann ja Tom und Michi da beide ausgestiegen sind, erst ist Michi ausgestiegen aus persönlichen Gründen und kurz darauf dann auch Tom, das kam eher überraschend, das war dann einfach diese Dreierkonstellation, hat nicht mehr so funktioniert, für ihn auf jeden Fall, dass er sich das weiterhin vorstellen konnte. Und das war schon ein ziemlicher Schlag erstmal für Tim und mich. Also da haben wir uns ja ganz einfach zusammengehockt dann und waren erstmal echt traurig und wussten auch nicht so genau, was wir jetzt machen. Wir hatten gerade dieses neue Schiff übernommen. Eigentlich eine mega coole Perspektive, auch ein viel besseres Schiff, was uns hoffentlich nicht so viele Probleme machen wird. Und haben uns dann eben klar gemacht, so hey, wir sind jetzt die 2 Letzten hier und von uns darf keiner mehr abspringen. Und wir mussten uns einfach ganz sicher sein, dass wir das beide noch wollen. Und kamen dann aber zum Schluss, wir beide wollen das so sehr, dass wir das auch zu zweit probieren und dass wir ab jetzt eben Leute mitnehmen. Wir haben immer 2 freie Kojen, also werden wir irgendwie Gäste mit an Bord nehmen und eben alternative Wege finden. Und dann haben wir uns auch für diese Atlantiküberquerung gleich noch einen Kumpel organisiert, der dann eingesprungen ist und haben dann auf Reisen noch jemanden kennengelernt, einen Johnny, und dann waren wir auch wieder zu viert für diese Atlantiküberquerung, weil wir uns eben nicht zugetraut haben, gleich dieses neue Schiff, was viel größer war, viel krassere Kräfte auch, auf dem viel krassere Kräfte auf einmal wirkten und wo wir auch das Segeln nochmal so ein bisschen neu lernen mussten mit diesem neuen Schiff. Da haben wir uns nicht gleich zugetraut, okay, wir segeln jetzt zu zweit nur über den Atlantik, sondern da haben wir uns dann schon Verstärkung gesucht und ja, haben uns aber hauptsächlich einfach versichert, dass wir das wollen. Und dass wir uns aufeinander verlassen.
Man sagt ja immer, man soll mit Freunden kein Geschäft führen und mit Partnern eigentlich auch nicht. Und meine Erfahrung ist, dass wenn man das macht, man eine grandiose Zeit hat. Eine grandiose Zeit hat. Wenn es aber dann irgendwann mal in die Brüche geht, oder aus welchem Grund auch immer, dann auch eine ganz, ganz schlimme Zeit hat. Was ist deine Erfahrung?
Hast du es jetzt so aufs Geld bezogen oder einfach auf eine gemeinsames Projekt?
Auf die Freundschaft. Also was macht das mit der Freundschaft? Also was machen diese, also Henrik ist ja so früh ausgestiegen, dass ich glaube, dass es vielleicht am Anfang eine Enttäuschung war, aber jetzt nicht großartig große Auswirkungen vielleicht hat. Das ist mein, das denke ich, das weiß ich nicht. Aber nach einem Jahr und diesen krassen Erlebnissen, wenn dann 2 aussteigen, hat das was mit der Freundschaft gemacht und hat man sich dann wieder zusammengefunden?
Das hat was mit, primär hat es auf jeden Fall was mit Tim und meiner Freundschaft gemacht, die sich stark intensiviert hat danach, weil wir halt ja einfach so ein bisschen zusammengeworfen wurden und davor eigentlich immer nur in dieser Gruppe existiert haben. Es hat erstmal auch was gemacht mit meiner Freundschaft zu Tom und Michi. Tom ist mein bester Freund gewesen seit der 5. Klasse. Wir sind im gleichen Ort aufgewachsen, haben uns eigentlich jeden Tag gesehen. Und es war auf jeden Fall ein harter Schritt irgendwie dann. Auf einmal so, okay, der ist jetzt raus und wir sehen uns jetzt erstmal wahrscheinlich auch Jahre nicht mehr. Das hat man auch gar nicht so genau begriffen, als wir uns dann damals verabschiedet haben. Auf Madeira war das. Da haben uns einfach unsere Leben haben sich auf einmal komplett in 2 Richtungen bewegt. Er ist nach Hause und hat eine Ausbildung angefangen und ja, ich bin mit Tim weiter. Und das habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass da was gefehlt hat. So mein bester Freund war auf einmal nicht mehr so präsent in meinem Leben. Und wir hatten auch über diese ganze Zeit danach eigentlich gar nicht so viel Kontakt, ehrlich gesagt. Wir waren da trotzdem Freunde und sowas, aber sehr auf, ja, jeder macht sein eigenes Ding. Unsere Leben sind so verschieden, es ist auch irgendwie schwierig, Kontakt zu halten. Es war allgemein auch während der Reise so zu vielen Leuten, Bekannten, Freunden aus der Heimat ist dieser Kontakt immer mehr verblasst, weil ich so ein anderes oder weil wir so ein anderes Leben geführt haben wie die anderen und es auch schwierig war, sich da irgendwie ja gegenseitig so ja in den Alltag überhaupt einen Einblick zu geben, weil man sich das gar nicht so vorstellen konnte. Weder ich irgendwie, wie so ein Studentenleben gerade aussieht, noch die, wie mein Leben auf dem Meer aussieht. Und trotzdem sind Michi und Tom auch wieder voll gute Homies von mir. Und ich habe die zum Beispiel erst letztes Wochenende gesehen und wir waren gemeinsam auf einem Konzert von einem anderen Schulfreund. Also das hat jetzt nichts, hat keine, also diese Freundschaft hat nicht geändert. Und wir sprechen auch mega gerne über diese Zeit und die haben auch alle das Buch gelesen. Und ja, also ist jetzt nicht so, dass diese Freundschaft irgendwie dadurch zu Ende gegangen sind, dass sie ausgestiegen sind. Das haben wir auch damals voll akzeptiert. Ich meine, wir waren damals so jung, als wir diese Idee hatten. Und ja, wir haben gesagt, wir committen uns jetzt auf eine 3 Jahre Weltreise, aber dass das halt auch anders kommen kann und dass da jemand nach einem Jahr vielleicht merken kann, hey, geht irgendwie doch nicht. Ich fühle es gerade nicht mehr. Das war uns auch klar von Anfang an. Und ja, von dem her hat es, ich glaube, diese Reise und dieses erste Jahr hat uns als Gruppe auch total zusammengeschweißt und auch immer noch, und das teilen wir auch immer noch, diese Erlebnisse. Und ja.
Ich hasse diese Frage, was war das beste Erlebnis? Das kann man auf 5 Jahren, kann man glaube ich nicht beantworten. Deswegen würde ich jetzt gerne mal mit dir, wenn das in Ordnung ist, einfach mal so verschiedene Momente ansprechen, die ich beim Lesen so wahrgenommen habe, die ich als ziemlich cool empfunden habe.
Sehr gut,
und,
sehr gute Idee.
Und eines der Momente, wo ich dachte, boah, das muss so unglaublich cool gewesen sein, ist, glaube ich, relativ, nicht am Anfang, aber als ihr irgendwo, glaube ich, vor Marokko wart und Delfine im biolumineszenten Wasser gesehen habt. Wie war das?
Ja, das war sehr, sehr cool. Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig oft für mich selbst, genau zu wissen, auf welcher Überfahrt das war. Aber ich glaube, genau, es war auf dem Weg nach Marokko. Von Lissabon sind wir damals abgelegt und es war eine auch der längsten Etappen oder die längste Etappe bis dahin. Waren 5 Tage auf See, glaube ich, also wirklich 5 volle Tage, Tage und Nächte auf See. Und ja, da ist in einer Nacht sind neben unserem Boot auf einmal Delfine aufgetaucht und sind um unser Boot rumgeschwommen, was jetzt so nichts Ungewöhnliches ist, was wir zu dem Zeitpunkt auch schon öfter mal erlebt haben, was aber jedes Mal wahnsinnig cool ist. Aber es war eben nachts und wir hatten dieses berüchtigte Meeresleuchten, also ja, leuchtendes Plankton, so ein bisschen wie Glühwürmchen im Wasser. Und dadurch sind eben die Delfine durchgeschwommen und man sieht halt dann in diesem pechschwarzen Wasser auf einmal einen leuchtenden Delfinkörper, der so einen leuchtenden Schweif hinter sich herzieht. Und das war auf jeden Fall ein ultra magischer Moment. Wir hatten, glaube ich, noch einen mega krassen Sternenhimmel über uns und ja, einer dieser Momente, wo man so sich echt kneifen muss und sich denkt, hey, was geht eigentlich? Vor einem halben Jahr saßen wir noch alle irgendwie hinter der Schulbank und jetzt sind wir hier knapp vor der Küste Afrikas und können das sehen und das erleben und das mit meinen besten Freunden so. Also das sind auf jeden Fall Momente, wo man auch merkt, so hey, diese ganzen Strapazen, die man auch schon so hinter sich hat, die lohnen sich.
Ja, und ihr habt einige Strapazen gehabt mit eurem ersten Boot, ne? Also ihr habt ja lange Zeit dann auch in Lissabon an Land verbracht und alles irgendwie den Unterboden erneuert. Ihr habt viele Probleme mit diesem Motor gehabt, der euch ja wirklich, wirklich echt hängen gelassen hat. Und da kommt ja noch so vieles mit diesem Boot.
Das ist auch so eine Sache, die haben wir natürlich davor nicht so genau gewusst. Also als wir damals gesagt haben, hey, wir segeln jetzt um die Welt, haben wir uns, natürlich war uns bewusst, man muss auch mal was reparieren, aber wir wussten nicht, dass es so viel ist und dass eigentlich so ein Boot eine Dauerbaustelle ist und dass auch so viel Zeit da drauf geht. Das hat man dann auch lieben gelernt oder nicht lieben gelernt, aber auf jeden Fall, wir haben auch immer eine Gaudi gehabt, wenn wir das Boot gerade aus dem Wasser war und an Land stand und wir da Bootsarbeiten gemacht haben. Da kann man auch irgendwie sich eine spaßige Zeit draus machen. Und es macht auch Spaß, am Boot rumzuwerkeln. Trotzdem, ja, das hat auch unserer quasi fehlenden Segelerfahrung geschuldet. Wussten wir eben auch von Anfang an gar nicht so genau, was dieses Abenteuer wird.
Aber ich finde, ihr habt das, also das Krasse ist, ich meine, nochmals, man muss noch mal auf das Alter drauf eingehen, ihr habt keine Ausbildung als Mechaniker oder sonst irgendwas und trotzdem habt ihr dann irgendwann angefangen, diese Motoren auseinanderzunehmen, selber zusammenzubasteln. Wir kommen später nochmal ganz kurz dazu, als ihr in Djibouti, glaube ich, wart und dann irgendwie zurück nach Deutschland fliegen musstet und dann quasi einen Crashkurs in Motorkunde haben musstet, um halt eben diesen Motor in Djibouti zusammenzubasteln. Also all das, und wenn ich schneide ja immer nur kurze Geschichten an, die du in deinem Buch halt aufgeschrieben hast, aber die ihr erlebt habt. Und das muss ja, allein diese Erinnerung und diese Erlebnisse, die müssen einfach so unglaublich krass sein.
Ja, ist das natürlich auch nur ein kleiner Ausschnitt. Also ja, klar. Als ich 5 Jahre.
Das sind 5 Jahre.
Zu schreiben. Genau, 5 Jahre sind 5 Jahre. Das ist einfach, wenn man auch versucht mal, oder wenn man eine Anekdote mal irgendwie erzählt und aus einer Situation anfängt zu schreiben, dann hat man schnell 10 Seiten. Drum ist auch dieses Buch nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem, was wir da so erlebt haben. Und vieles ist auch gar nicht mehr wahrscheinlich so präsent in meinem Kopf. Und manche Sachen vergisst man auch. Aber ja, es ist eine unglaubliche Fülle an Dingen, die wir so erlebt haben.
Ich glaube, der große Vorteil ist tatsächlich, dass ihr angefangen habt zu YouTuben und zu Instagram und dadurch halt vieles halt auch tatsächlich für eure Community aufgenommen habt, weil dadurch kann man natürlich noch mal ein bisschen besser die Dinge nachrecherchieren, wie sie passiert sind. Also ich sage immer, ich erlebe so eine Reise immer so 3-4 Mal. Ich recherchiere sie, ich erlebe sie und dann bearbeite ich ja Videos und Fotos und nehme Podcasts auf und dann verarbeite ich sie halt auf so vielen verschiedenen Ebenen, dass mir oftmals im Nachhinein so wirklich bewusst wird, was ich da eigentlich erlebt habe. Ich habe es dann nämlich in dem Moment gar nicht so wahrgenommen.
Ja, das ist das trifft auch ganz gut, diesen Prozess vom Schreiben. Das war bei mir, ich habe nie während der Reise irgendwie ein genaues Tagebuch geführt. Ich habe manchmal mir kleine Geschichten oder Momente, die ich irgendwie nicht vergessen wollte, habe ich mir irgendwie die Handy-Notizen reingeschrieben, aber ich hatte keine wirklichen Aufzeichnungen. Aber wir hatten halt die Videos und ganz viel Fotomaterial und so konnte ich mir, also ich habe die Sachen aus der Erinnerung geschrieben, aber ich konnte natürlich Chronologien nachvollziehen durch die Videos und so, warte mal, wann war das nochmal? Und dann habe ich solche Sachen alle nachrecherchiert, weil mir auch wichtig war, dass es im Buch auch ja so richtig steht und dass es dass da nichts zueinander gerät. Und das nochmal alles so durchzudenken und sich auch eben zu überlegen oder diesen Filter auch im Buch quasi zu überlegen, was will ich da jetzt reinschreiben oder welche Geschichte kommt rein, welche Geschichte kommt nicht rein, war auch für mich total wichtig und total schön, weil ich mir eben nochmal so viel Zeit genommen habe, das alles durchzudenken und auch zu überlegen, hey, was war mir denn wirklich wichtig oder ich auch während dem Schreiben gemerkt habe, was mich wirklich mega berührt hat oder was mir, ja, wo irgendeine Erkenntnis rausgekommen ist oder was, welche Situation was mit mir gemacht hat. Und von dem her ist auch das, ich kann es jedem ans Herz legen, auch wenn man nie irgendwas postet auf Social Media oder sowas, aber einfach irgendwie ein bisschen was mitfilmen und daraus danach ein kleines Video zu schnipseln, nur für sich selbst oder für die Freunde oder whatever, aber einfach nur irgendwas zu haben, macht so viel Sinn, glaube ich, weil ich hätte so viele Geschichten schon längst vergessen, wenn ich nicht irgendwie Aufzeichnungen davon hätte. Und auch andere Geschichten, die ich nie gefilmt habe, ploppen dann wieder im Kopf auf, wenn man irgendwas sieht, was irgendwie ja, an dem Ort war oder in der Zeit war. Also das hilft echt sehr viel, solche Erinnerungen auch zu behalten.
Ja, also mir geht das ähnlich. Dadurch, dass ich halt eben alles aufnehme und ich habe dieses Jahr angefangen, Tagebuch zu schreiben. Ich habe tatsächlich andersrum, ich habe dieses Jahr ein Tagebuch entwickelt für unsere Gruppenreisen, weil ich ja auch Reiseveranstalter bin. Und weil ich dann dieses Sample hatte, habe ich angefangen, dieses Sample zu nutzen auf all meinen Reisen und aufzuschreiben. Und das ist meiner Meinung nach sogar fast so eines der besten. Also ich lasse viel weg, das ist, weil ich ein bisschen faul bin zum Schreiben. Du hast es auch entwickelt für Faule so ein bisschen. Aber wenn man das dann einmal durchliest, dann kommen die Erinnerungen noch ein bisschen wahrer zurück, wie als wenn ich nur ein Video mir anschaue oder schneide oder ein Foto anschaue oder bearbeite. Also Tagebuch schreiben ist für mich so die beste Möglichkeit, um diese Erinnerungen zurückzuholen. Aber ja, in irgendeiner Art und Weise sollte man immer alles dokumentieren. Vor allem auf so einer langen Reise.
Ja, man muss nicht alles dokumentieren, glaube ich, aber auf jeden Fall in irgendeiner Form. Und ich glaube auch, Schreiben ist eine super Form. Ich habe das jetzt auch auf meiner letzten Reise. Ich habe es nicht durchgezogen, aber ich habe es auf jeden Fall probiert, immer mal wieder Sachen aufzuschreiben. Und das ist auf jeden Fall eine schöne Form, finde ich, weil man dadurch halt genau diese Gefühlswelt auch irgendwie einfangen kann, die man in dem Moment spürt. Und ich glaube schon, dass mir das im Buch auch gelungen ist. Und die Momente, die ich da schildere, die waren mir einfach so gut im Kopf und so präsent im Kopf und die habe ich auch so oft durchgedacht während der Zeit, dass die einfach noch sehr klar irgendwie da waren und konnte ich da auch noch klar drüber schreiben. Aber es hätte auf jeden Fall geholfen, sicher, wenn ich mehr auch währenddessen schon irgendwie mir notiert hätte.
Wäre natürlich auch echt ein ordentliches Laster an Bord. Also ihr habt ja schon, ich glaube, warte mal, ihr habt das erste Buch waren, glaube ich, 16 Tonnen, das zweite Buch war 22 Tonnen.
Rote, 26 Tonnen, das zweite.
26 Tonnen. Wenn du jetzt noch Tagebücher dabei gehabt hättest, physische, da ein Tagebuch wiegt nicht viel, aber ihr wart ungefähr fast 2000 Tage unterwegs. Da hättest du doch so ein paar Tagebücher mitnehmen müssen, um das alles aufzuschreiben. Da ist so digital dann doch ein bisschen einfacher.
Ja, da sind ein paar Festplatten mit Videomaterial ein bisschen leichter, ja, das stimmt.
Das ist cool. Ich hatte gesagt, wir verschiedene Momente mal besprechen und einen haben wir jetzt besprochen. Der zweite Moment, den ich mir als ziemlich magisch vorstelle, ist der erste Wal. Ich glaube, es war ein Buckelwal oder ein Zwergbuckelwal, den ihr auf dem offenen Atlantik bei eurer ersten Atlantiküberquerung gesehen habt. Erinnerst du dich noch daran?
Das war sogar der Blauwal, dieser erste.
Oder ein Blauwal, ja.
Ja.
Genau. Zwergblau, ja, genau, ja, ja.
Ja, es ist ein Zwerg, also genau, vielleicht war es ein Zwergblauwal, vielleicht war es ein Blauwal, irgend sowas. Ich war nur gerade verwirrt, weil wir kurz danach wirklich einen Zwergwal gesehen haben oder ein nördlicher Zwergwal, glaube ich. Aber genau, unser erster Wal, das war auf der Atlantiküberquerung. Wir waren zu viert an Bord. Es war irgendwie ein ziemlich chilliger Tag, erinnere ich mich. Gutes Wetter. Der Passat hat beständig von Ost nach West geweht und wir sind gut vorangekommen. Und ja, dann ist auf einmal irgendwie in der Ferne hat man diesen Sprühnebel gesehen von dem Wal. Und wir sind völlig ausgetickt. Es gibt diesen Moment zum Glück auf Kamera. Ich hatte da direkt die Kamera in der Hand und habe direkt auf Record gedrückt und man hört uns auch einfach nur, wie wir völlig ausrasten, wie wir völlig euphorisch sind. Und ja, wie der Wal eben mehrmals irgendwie um unser Boot rumgeschwommen ist. Der hat uns damals für eine halbe Stunde ungefähr begleitet, ist immer wieder unter unser Boot durchgetaucht, hat sich dann wieder ein bisschen entfernt, hat uns auch teilweise wirklich angeschaut, ist so parallel neben uns hergeschwommen, knapp unter der Wasseroberfläche. Man hat sein Auge gesehen, wir haben runtergeschaut, wir haben beide, glaube ich, gemerkt, hey, wir nehmen uns gerade wahr, der Wal uns und wir den Wal. Ein unglaublich magischer Moment, wo man einfach überhaupt nicht mitgerechnet hat, wo wir auch zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gerechnet haben, dass das jetzt irgendwie passieren könnte überhaupt, dass wir auf einmal einen Wal sehen, so mitten auf dem Atlantik, mitten auf dem offenen Ozean. Und ein Moment purer Freude und keine Angst, würde ich sagen. Wir hatten damals kurz überlegt, auch schon reinzuspringen ins Wasser. Wir wollten eigentlich insgeheim, haben uns aber nicht getraut. Aber ja, es war so einer der ersten sehr intensiven Momente, wo wir so mit der Unterwasserwelt auch interagiert haben, obwohl wir noch gar nicht unter Wasser waren. Aber ja, wo wir halt mal so einen Moment mit so einem Meeresbewohner geteilt haben.
Das ist, glaube ich, noch so ein Moment, wo ihr noch keine Wassermenschen wart, oder?
Nee,
genau. Also ich glaube, so ihr seid so richtige Wassermenschen, seid ihr so erst so Karibik beziehungsweise erst in Mexiko geworden, oder?
Ja, ich glaube, da hat auch diese, ich nenne es mal jetzt die neue Reise so mit dem neuen Schiff und Tim und ich dann auch nur noch zu zweit, das hat viel gemacht, weil wir eben ab dem Moment, wir hatten auch mit unserem neuen Schiff immer wieder Probleme, gehört dazu, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber wir konnten trotzdem viel mehr so reisen, wie wir es machen wollten von Anfang an. Also das Boot zu reparieren oder irgendwelche Probleme waren einfach nicht mehr so eine Dauerthematik. Und dadurch blieb viel mehr Zeit, um Orte wirklich zu erkunden, und auch Hobbys anzufangen, wie eben das Freitauchen, was Tim und ich eigentlich so in Corona-Zeiten begonnen haben auf Curaçao, als wir ja dort ein bisschen feststeckten. Das war so die erste Corona-Welle, März 2020, und wir waren auf Curaçao, und dann ja, gab es teilweise auch Ausgangssperren, wo wir nicht an Land durften, sondern nur auf unserem Schiff bleiben durften. Und dann sind wir halt viel schnorcheln gegangen, und aus so anfänglichem Schnorcheln wurde dann mal ein paar Meter runtertauchen, dann waren es mal 10 Meter, dann waren es mal 12 und 15, und haben da echt mega viel Zeit im Wasser verbracht und haben eine extreme Faszination irgendwie für diese Unterwasserwelt aufgebaut. Und danach hat das auch oft irgendwie, glaube ich, beeinflusst, wo wir dann hinreisen wollten. Deshalb haben wir uns auch dann Mexiko ausgesucht, sind dann anstatt dessen direkt in die Südsee zu segeln, eben in die Baja California in Mexiko gesegelt, weil es dort eine wahnsinnige Vielfalt an Biodiversität so unter Wasser gibt und ganz viele Meeressäuger dahin kommen und einfach wahnsinnig viel los ist unter Wasser. Und das hat dann ziemlich unsere Reise, glaube ich, ausgemacht auch, dass wir immer mehr in diese, ja, immer mehr zu Wassermenschen wurden. Das sagt es eigentlich ganz schön.
Ich komme gleich nochmal zurück auf Baja California, aber um einfach mal so vielleicht so einen Exkurs zu der Gegenwart jetzt zu machen, ne? Du bist zurück von deiner Reise, du bist ein Wassermensch geworden, du kommst aus Bad Tölz. Also, Walchensee, früher hast du noch ein Alpamare gehabt, das wäre so für Wassermenschen noch was gewesen, aber das gibt schon lange nicht mehr. Also du bist so weit entfernt, du hast dich so krass verändert. Und jetzt bist du ja schon seit geräumiger Zeit zurück an Land, zurück in den Bergen. Du lebst jetzt in Innsbruck. Wie sehr fehlt dir das Meer?
Ich hatte tatsächlich so erstmal eine lange Zeit, wo ich mir das gar nicht gefehlt hat, beziehungsweise auch einfach dieses Reisen mir nicht gefehlt hat. Tim und ich hatten schon nach diesen 5 Jahren eine extreme Sehnsucht, auch danach einfach mal wo anzukommen und irgendwie ein bisschen Fuß zu fassen an einem Ort. Und ich wollte auch echt gerne studieren und ich hatte voll Lust drauf, auch irgendwie auf dieses mal in der Stadt leben und in eine WG ziehen und ja, auf all das, was wir halt nicht gemacht haben nach dem Abi, was man sonst so machen würde oder was viele sonst eben machen, halt in eine fremde Stadt ziehen und irgendwie ein Studium anfangen. Und dann habe ich auch, während ich das Buch geschrieben habe, ich habe ein ganzes Jahr an dem Buch gearbeitet, da nochmal so viel Zeit irgendwie in diesen Welten verbracht und in diesen Erinnerungen verbracht, dass mir das auch viel gegeben hat, glaube ich, dass ich nicht direkt wieder irgendwie neue Sachen erleben musste, weil ich noch dabei war, all das, was irgendwie so unmittelbar gerade passiert war, erst zu verarbeiten. Und eigentlich ist dann mit dem Abschluss von dem Buchschreiben und so Anfang diesen Jahres ist dann wieder so ein bisschen mehr die Lust aufgekommen, mal wieder ans Meer zu gehen und auch wieder reisen zu gehen. Und ich hatte gerade Semesterferien und war gerade für 8 Wochen in Costa Rica und Nicaragua, war mit dem Fahrrad unterwegs und mit dem Surfboard und war quasi wieder am Meer. Und auch wenn ich es hier total schön finde in Innsbruck und wenn mir die Berge echt viel geben und einfach Natur im Allgemeinen, glaube ich, so mein Happy Place ist, habe ich schon gemerkt, dass das Meer dass einfach Wasser und Ozean und Meer mein natürlicher Lebensraum ist. Und das hat sich halt so entwickelt für mich, dass ich mich da am wohlsten fühle und mittlerweile vermisse ich es mehr auf jeden Fall wieder deutlich mehr und kann mir auch ganz gut vorstellen, dass ich in Zukunft mal ein bisschen näher ans Meer wieder ziehen werde oder ja, ich weiß noch nicht.
Das ist eine der größeren Veränderungen, ne, die diese Reise mit sich gebracht hat.
Ja, auf jeden Fall. Einfach dieses Element Wasser, das ist so, ja, dass man da so eine Beziehung zu aufgebaut hat, dass einem diese, das ist ja so eine verborgene Welt, die man sonst überhaupt nicht, die einem so, sonst überhaupt nicht präsent ist, so. Und ich glaube, wenn einen das einmal packt, dann lässt einen das auch nicht mehr los.
Und wie kommt man nach dieser Zeit und diesen Erlebnissen dann dazu, Geologie und nicht Meeresbiologie zu studieren?
Also Geografie, nicht
Geologie. Ach so, Geografie. Ah, okay, dann habe ich jetzt. Ja, okay. Ja, okay.
Geologie wäre was ganz anderes.
Genau. Geografie macht total viel Sinn.
Geografie macht, glaube ich, schon Sinn. Ich hatte tatsächlich schon mit dem Gedanken gespielt, auch Meeresbiologie zu studieren. War dann aber in der Praxis einfach so, von wo das angeboten wird. Auch ich wollte nicht nach Kiel ziehen und hauptsächlich muss man dafür auch, glaube ich, erstmal im Bachelor irgendwie Normalbio studieren und ich finde, das war ein interessantes Feld. Ich glaube aber, das Studium hätte mir nicht zugesagt und ich bin einfach relativ breit interessiert an der Welt, glaube ich. Ich bin auch interessiert an Politik und an so Gesellschaft und aber auch an diesen ganzen natürlichen Sphären. Wie funktioniert das Klima? Wie funktioniert unser Meer? Wie sind unsere Landschaften? Wie haben sich die entwickelt? Und so drum ist Geografie ein ziemlich cooles Feld, was ganz viele Sachen miteinander in Einklang bringt. Ich beschreibe es immer so, man lernt, oder was ich wissen will eigentlich, ist, wie funktioniert die Welt so ein bisschen in all ihren Facetten. Also von diesen ganzen natürlichen Sachen so, was passiert im Boden oder was passiert in der Luft und was passiert im Meer, aber auch, was machen wir Menschen damit? Also Mensch-Umwelt-Beziehungen sind ganz präsent in dem Studium zum Beispiel und von dem vereint es ziemlich viele Dinge, die mich so interessieren und andererseits war auch ein großer Faktor, ich wollte nach Innsbruck ziehen, ich hatte Lust auf diese Stadt und diese Umgebung und ich wollte auch ein bisschen näher an meine Heimat wieder ran, um einfach ein bisschen präsenter so bei Family and Friends zu sein, weil ich so lange weg war. Ja, von dem her bin ich echt happy eigentlich mit meiner Wahl immer noch. Ich bin jetzt im vierten Semester und mir gefällt eigentlich immer besser und trotzdem kann ich noch nicht ganz ausschließen, dass es mich, ich will, glaube ich, einen Master danach machen und vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung Meer gehen, aber genau weiß ich es noch nicht.
Ich finde das ganz interessant. Alles, was du genannt hast, was du alles lernen möchtest und dieses Studium ja auch so ein bisschen umfasst. Aber warst du nicht in der besten Schule der Welt? Also, wenn du jetzt in der Vorlesung bist und der Professor was erzählst, sagst du dem dann nicht manchmal so, aber da und da und das. Du hast ja in diesen 5 Jahren wirklich die beste Schule der Welt besucht und hast es ja wirklich mit deinen eigenen Augen gesehen, wie Stürme entstehen, was für einen Impact wir Menschen auf den Ozean haben mit diesem ganzen Plastik, der überall rumschwimmt, mit den Schildkröten, die ihr gerettet habt, mit den Walen, mit denen ihr geschwommen seid. Also wie ist das? Also das ist ja...
Aber genau das ist es eigentlich, weil ich ganz viele Sachen gesehen habe und ganz viele Sachen erlebt habe und natürlich auch während der Zeit schon auch Sachen recherchiert habe und wir haben uns auch damals schon informiert, hey, warum ist hier auf einmal so viel Müll und okay, hier gibt es irgendwelche Strömungen, die sich dann so dazu führen, dass sich da ganz viel Müll ansammelt und solche Garbage-Patches und sowas entstehen. Klar, habe ich da auch Sachen gelernt, aber trotzdem war eigentlich das auch genau die Idee, meine praktische Erfahrung, wenn man so nennt, ein bisschen mit theoretischem Wissen auch zu unterfüttern. Und
also bekommst du jetzt endlich die Antworten auf die Fragen, die sich aufgestellt haben?
Nicht unbedingt bei allen Sachen, aber bei vielen Sachen schon. Wenn zum Beispiel, ich hatte eine Vorlesung in Klimatologie und das war total spannend für mich, weil ich kenne alle diese Wolkenformen und ich kenne auch all diese Winde oder nicht all diese Winde, aber ich kenne vieles davon, von denen wir da jetzt halt so theoretisch reden. Aber dann halt zu erfahren, welche Chemie und welche Physik dahinter liegt und so, ist schon sehr spannend. Und eigentlich ist genau das eben, dass ich wollte mein Wissen so ein bisschen erweitern oder eben ja mit der Theorie irgendwie...
Ja. Knüpfen. Wie die Intertropical Convergence Zone entsteht und solche Sachen.
Ja, genau, sowas.
Ist ja auch, aber ich finde das immer so, das ist, aber es ist cool. Ich finde das spannend. Und natürlich, das bringt ja nochmal in eine ganz andere Richtung. Und ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht so die eine oder andere Antwort kommt über Dinge, die man sich nicht gefragt hat, aber erlebt hat. Kennst du solche Momente, dass du dann halt im Unterricht sitzt und sagst so, damals, als ich da war das
ja,
und das ist jetzt die Antwort darauf.
Auf jeden Fall hatte ich solche Aha-Momente, wo ich dann irgendwie zurückdachte an irgendwie Situationen und besonders bei solchen Klimasachen tatsächlich. Das ist mir gerade sehr präsent, dass ich da sehr viel mitgenommen habe aus dieser Klimatologie-Vorlesung. Aber auch in ganz vielen anderen Bereichen sind es einfach, ich würde sagen, ich lerne sehr viel in dem Studium, von dem ich auch davor noch absolut gar keine Ahnung hatte. Aber ich merke auch oft, dass ich schon ein bisschen was gesehen habe von der Welt und dass da schon ein bisschen was da ist.
Ja, da stelle ich mir wahnsinnig spannend vor. Mexiko, Baja California, ich glaube La Paz wart ihr sehr, sehr viel. Das ist der Ort, in dem ihr quasi so eure zweite Homebase irgendwie so aufgebaut habt. Und da gibt's einen Moment, neben dem, dass ihr eine gute Freundschaft da mit Einheimischen aufgebaut habt, mit den einen besser als mit den anderen. Gibt einen Moment, ihr habt Orcas zum allerersten Mal gesehen und dank euren Freunden habt ihr euch sie nicht nur von oben angeschaut, sondern ihr seid auch direkt reingesprungen. Lass uns über diese Erfahrung sprechen und diesen Moment. Das muss doch auch out of this world gewesen sein.
Ja, das war in der Tat ein echt verrückter Tag. Wir haben dort in La Paz, wie gesagt, hatten wir so ein bisschen unsere Homebase in Mexiko. Da gab es es war eine größere Stadt und von dort sind wir mal so ein bisschen auf kleinere Trips gegangen, haben Inseln drumherum besegelt und einfach diesen Golf von Kalifornien eben erkundet und sind aber immer wieder nach La Paz zurückgekehrt und hatten dort eine richtige Freundesgruppe dann uns aufgebaut. Und an einem Tag sind wir mit Santiagos kleinem Fishing-Boat, der hatte so ein kleines Motorboot, sind wir alle zusammen rausgefahren zum Angeln. Relativ früh morgens auch schon aufgebrochen und war erstmal so schon ein richtig cooler Tag und dann hatten wir gerade, ich war sogar gerade, glaube ich, an der Angel, hatte gerade noch einen Fisch an der Leine und dann kam irgendwie ein Funkspruch rein.
Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit Vincent und den Segeljungs auf ihrer Weltreise per Segelboot, dann hört nächste Woche wieder rein. Denn wir haben wirklich lange gesprochen, weshalb wir uns entschieden haben, diese Folge in zwei Teile aufzuteilen, damit ihr die Inhalte einfach ein bisschen besser konsumieren könnt und verarbeiten könnt. Es ist sehr, sehr spannend. Also, wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche wieder und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, damit ihr Bescheid bekommt, wenn die nächste Folge kommt. Passt auf euch auf. Bis dann.